Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe, in der ich mich mit Unternehmern, Agilisten, interessanten Menschen, Leuten unterhalte, die Ahnung von Nachhaltigkeit haben. Und heute habe ich mir die wunderbare Tanja Kamper eingeladen. Die ist bei Alstom und die ist da ein richtig hohes Tier. Und die Tanja und ich, wir würden uns gerne heute so ein bisschen über Züge unterhalten und Mobilität und vielleicht sogar ein bisschen Nachhaltigkeit. Die haben sogar einen Wasserstoffzug. Aber ich mache das ja immer so, ich lasse die Leute sich selbst vorstellen. Tanja, erzähl doch mal, wer du bist, was du da machst bei Alstom. Was macht Alstom überhaupt? Kennt ja kein Mensch in Deutschland.
Ja, noch nicht, Boris, das kommt jetzt durch diesen Podcast. Nein, Quatsch, aber freut mich hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, dank dir. Ich arbeite bei Alstom, ich mache Kommunikation und ich baue jetzt so seit einem Jahr das Kommunikationsfeld für uns auf im Bereich digitaler Mobilität. Darunter versteht jetzt nicht jeder was. Gerade im Bereich Zug ist das irgendwie eher so ein großes Fragezeichen. Ist aber ein super spannender Bereich und ich erzähle dir ja gerne mehr drüber. Genau, und Alstom vielleicht erstmal grundsätzlich. Wir bauen Züge. Wir bauen zum Beispiel den TGV. Ich glaube, daher kennt man uns auch. Und alles, was rund um die Schiene so passiert. Also eigentlich so das coolste Verkehrsmittel, das es gibt. Damit befassen wir uns.
Also ist ein starkes Statement für die Autogesellschaft Deutschland. wieso sind Züge denn das coolste Verkehrsmittel überhaupt?
Das ist so ein bisschen, da würde ich fast auf das Thema Corona mal kurz eingehen, weil ich finde nämlich die Idee, wenn ich mir überlege, was passiert eigentlich, sobald wir durch diese ganze Corona-Zeit durch sind, dann reisen wir. Also ich weiß nicht, wie dir es geht, Boris, ja, aber das Erste, woran ich denke nach Corona, ist Reisen. Ja? Und dann frage ich mich, mit welchem Verkehrsmittel will ich reisen? Und hundertprozentig ist das für mich die Schiene. Das sind für mich Züge. Ja? Und warum? Thema 1, Entschleunigung. Weiß auch nicht, wie es dir ging während Corona, aber zumindest empfand ich die Zeit auch als sehr entschleunigend. Zumindest das war der positive Teil. Es gab ja auch genug negative Sachen, das wollen wir jetzt mal nicht detailliert besprechen, aber ich finde halt, Zugfahren, es kann was extrem Entschleunigendes sein. Der zweite Teil ist Nachhaltigkeit. Nach wie vor ist die Schiene das nachhaltigste Verkehrsmittel der Welt. Punkt. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit angekommen, wo wir uns alle einig sind, dass das Priorität hat. Es ist schön, dass wir endlich in dieser Zeit angekommen sind. Ich bin unglaublich froh davon oder daran teilhaben zu dürfen bin absolut überzeugt davon, dass das wächst.
Was gibt es denn für Innovationen auf der Schiene? Also habe ich ja mitgekriegt, ein Aspekt ist in den Netzen zum Beispiel, dass die Abstände von den Zügen, also wegen ihrer Sicherheitsfahrnetze, also die können gar nicht mehr Züge fahren lassen in Deutschland. Das ist ein großes Thema. Aber was gibt es denn für Innovationen im Zugbereich? Also außer, dass vielleicht die Klimaanlage endlich mal funktioniert. In so
Klimaanlagen sind wirklich ein Thema. Ist gar nicht so einfach bei so einem Zug. Also sind alles Herausforderungen. Es gibt unglaublich viele Innovationen gerade. Ich finde das auch super spannend, wie viel da gerade passiert und das ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Das eine sind Antriebe, die sich verändern, auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Und auf das Thema Wasserstoff können wir da auch gern kurz eingehen. Und das zweite ist genau, was du sagst. Und Deutschland hat da ja auch ein Riesenprogramm. Die DB und die deutsche Regierung, das ganze Thema digitale Schiene. Und ich finde, das ist eins der super Beispiele, gerade auch für Europa, dass man eben jetzt doch merkt, okay, da muss jetzt was passieren. Und das heißt, wir verbessern die digitale Schiene so sehr in den ganzen Ländern oder wollen die alle verbessern, damit eben keine neue Infrastruktur unbedingt gebaut werden muss, aber wir gleichzeitig viel mehr Züge fahren lassen können. Ne? Wir wollen die Taktung erhöhen, mehr Züge auf die Schiene schicken, ohne neue Schienen überall zu bauen, weil neue Schienen bauen, das dauert unglaublich lange, das sind Rieseninfrastrukturprojekte. Und von daher ist das eben so ein bisschen die Richtung, in die es geht. Das sind Innovationen und jetzt Thema Corona hat übrigens auch in unserer Branche extrem viel ausgelöst an Innovationen, wie zum Beispiel, dass man eben, also wir haben zum Beispiel, ich kann es nur von uns erzählen, wir haben zum Beispiel ein neues Produkt, das im Hintergrund agiert, Als erstes jetzt in der Metro Panama eingebaut, interessanterweise. Und das führt dazu, dass sobald die Metro einfährt, wir wissen, wie viele Menschen da drin sind und wo die einsteigen können, die nächsten. Ne? Das heißt also gerade in Zeiten, wo man Abstand halten muss, unglaublich gute Konzepte, um da wirklich schnell und in dem Fall auch agil auf die Menschen reagieren zu können, auf Sicherheitskonzepte reagieren zu können und so weiter. Und da gibt es extrem viel gerade in der Schiene. Das ist.
Dann macht die Metro nur noch da auf, wo jetzt noch Platz ist, oder was?
Genau, zum Beispiel. Genau, zum okay. Beispiel macht es mit Farbsymbolen etc. Und oder der Betreiber sagt, wir lassen diese Metro durchfahren, ist schon zu voll. Ne? Und das alles übrigens auch mit Gewicht und so Geschichten, dass man eben weiß, aha, hier ist ein bisschen schwerer, da ist ein bisschen leichter. Das ist super spannend. Das sind alles nur digitale Systeme, die miteinander kommunizieren und miteinander reden. Und ich glaube, das ist ja auch was die Schiene dem Autoverkehr voraus hat, dass wir eben, das System unterhält sich ja mit dem Produkt, also der Zug unterhält sich mit der Schiene. Ja, die quatschen schon die ganze Zeit miteinander. Wir brauchen gar kein 5G, wir können das auch ohne. Wir reden jetzt schon den ganzen Tag.
Ja, heißt das am Ende, dass der selbstfahrende Zug schneller kommt als das selbstfahrende Auto?
Auf jeden Fall, oh mein Gott. Also wenn das selbstfahrende Auto vor dem selbstfahrenden Zug kommt, dann wäre aber was los. Also das wäre ja auch irgendwie unsinnig, wenn man sich vorstellt, wir wissen ja, ob es links oder rechts geht. Ja, also die Frage muss sich ja keiner stellen. Wir haben ja ein geschlossenes System auf eine gewisse Art und Weise. Und da ist es ja schon heute so, dass im Bereich Metros fahren ja schon extrem viele Fahrer los. Ne? Das ist, glaube ich, schon seit 50 Jahren in etwa, dass es fahrerlose Metros auf der Welt gibt. Da waren wir auch einer der Ersten, die das umgesetzt haben. Und und da jetzt zu sagen, okay, das sind jetzt die nächsten Schritte. Und das ist ja auch ein Sicherheitsthema, denn digitale Systeme sind in erster Linie erstmal sicher. Das unterschätzen die Leute auch. Dass dann eben auch die Frage nach Cyber Security und so weiter besser lösbar ist, wenn du es komplett als digitales System hast, als eben nicht. Und da ist das automatisierte Fahren, wird da einen riesen Vorsprung machen demnächst, hoffe ich.
Was gibt es denn für Trends in der Mobilität? Also ich meine, oder seht ihr das, dass ihr in der Zukunftsbranche seid? Also vor 30 Jahren hätten wir wahrscheinlich gesagt, Züge sind vielleicht jetzt nicht Zukunftsbranche.
Also ich habe dich gerade so komisch verstanden, weil dein Netz so schlecht war. Ich habe das Ende nicht mitbekommen.
Ich hatte gefragt, also vor 30, 40 Jahren hätte man wahrscheinlich gesagt, die Schiene ist nicht die Zukunft, da wurden Schienen rückgebaut. Mhm. Und vielleicht seht ihr, vielleicht gar nicht mal jetzt in Deutschland oder Frankreich, aber ihr seid ja weltweit agiert. Gibt es auf der Welt den Trend zur Schiene? Also
ja.
Kommt das?
Ja, also ich glaube, wie gesagt, ne, Corona wird da jetzt auch nochmal einen Teil dazu zutun und unsere gesamte, das gesamte, die gesamte Welt, die gerade irgendwie von Europa aus mit Fridays for Future gerade im Thema Nachhaltigkeit bewegt wird, wird sich da extremst verändern. Ich glaube auch, dass die Schiene ist ja noch was anderes. Die ist ja auch ein soziales Verkehrskonzept. Ne, es geht darum, dass wir alle gemeinsam für einen hoffentlich akzeptablen Preis uns von A nach B bewegen können. Ich brauche nicht mein eigenes Auto unbedingt, ich muss mir das nicht leisten können, sondern ich kann mich in die Schiene setzen. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Und klar, das ist, also ich glaube, die Frage nach Zukunft ergibt sich gerade gar nicht für mich. Ich glaube, das ist ganz, ganz klar. Und deswegen ist es ja auch so, und das hast du ja vielleicht auch mitbekommen, dass wir gerade mit einem unserer Wettbewerber zusammengehen sozusagen, dem übernehmen, weil wir eben auch sagen, wir brauchen euch, wir brauchen all diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von euch, das wird total geil. Wir bauen Züge und Züge braucht die Welt und die Welt braucht Züge.
Also ich glaube, also ist ja irre. Also ich meine, so wie du das verkaufst, müssten euch ja die Leute zuströmen. Ihr dürftet ja gar kein Problem haben, Leute zu bekommen. Ist das so? Jetzt kommen Leute, wollen Leute wieder in der Branche Zug arbeiten?
Ja, doch. Also das wollen sie auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, wir brauchen unglaublich viele. In vielen, es ist ja eben doch so, gerade wenn wir jetzt auf dem deutschen Markt bleiben, dass wir doch sehr automobilversessen sind. Das ist manchmal ein bisschen schade. Weil, ne, ich denke so, man möchte doch auch als Ingenieurin oder als Ingenieur doch unglaublich gerne auch was für die Zukunft tun. Und da hat sich jetzt die anderweitige Mobilitätsbranche nicht so unbedingt mit Ruhm bekleckert. Und bei uns, ja genau so. Und ich glaube, daran könnte das auch liegen, dass wir gerade relativ viele junge Ingenieurinnen und Ingenieure haben, die eben bei uns arbeiten wollen. Das ist mega spannend. Aber wir sind halt auch an coolen Standorten, muss man auch mal dazu sagen, mit Berlin, Madrid, Paris, Brüssel. Ja, also da haben wir uns schon gut aufgestellt. Ich weiß gar nicht, ob wir das extra gemacht haben, aber das ist irgendwie so gewachsen. Genau. Und es ist, und trotzdem auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, auch nicht einfach. Ne? Also viele wollen nach wie vor in die Autobranche oder in die Flugzeugbranche, ist halt cooler. Ist halt schneller, stimmt eigentlich gar nicht. Aber, genau. Und da ist es natürlich jetzt auch toll, dass wenn wir da so einen Zusammenschluss haben, wie wir den jetzt haben, dass wir da auf einmal so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen. Klasse.
Du hast ja vorhin den Wasserstoffzug erwähnt. Ist das eine Strategie von euch? Ich meine, du ja auch in der Kommunikation zu sagen, hey Leute, wir machen unsere Züge wieder sexy, sozusagen?
Genau, das war der einzige Grund. Genau, ich bin zu unserem CEO und gesagt, wir brauchen einen sexy Zug, lass uns was Neues machen. Nee, Quatsch, also, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also die Geschichte vom Wasserstoffzug, ja, die habe ich ja natürlich auch geliebt. Ich war zu der Zeit ja auch Kommunikationsleiterin in Deutschland und das war einfach, also das ist natürlich, da ist man als Kommunikatorin, da wird einem so eine Perle in die Hand gegeben. Ja, also das war ein wunderschöner Moment. Und ich finde die Geschichte auch geil. Ne? Also da sind wirklich zwei Kollegen in Deutschland, kamen 2014, haben sich hingesetzt, haben die Idee ausgearbeitet, haben auch viele Studien dazu in Auftrag gegeben, gemacht, schieß mich tot. Und sind dann zu unserem CEO nach Paris und haben den überzeugt. Und haben gesagt, Wasserstoff. Ne, auch Züge, wir machen so viel Diesel noch, auch die zwar immer noch das nachhaltigste Verkehrsmittel, aber auch da müssen wir was tun und uns für die Zukunft aufstellen. Und in so einem riesigen Konzern, ja, dass man da es schafft, so einen CEO zu überzeugen, das ist für mich nach wie vor immer noch so, dass ich mich frage, wie sie das geschafft haben. Sie haben es geschafft. Und nur mal so, wir haben unser Chef ganz oben ist Finanzler/Ingenieur, also der absolute Nerd, den kriegt man so einfach nicht überzeugt. So, und jedenfalls, und dann haben sie losgelegt, 2016 stand der erste Prototyp, den hatten wir noch auf der
Innotrans. Das ist ja eh schon schnell, wie habt ihr das denn gemacht?
Das frage ich mich auch, keine Ahnung, alle zusammengearbeitet, alle losgelegt und dann ging es auf einmal los und dann stand dieses Ding da. Und als wir dann die Kommunikation vorbereitet haben, war ich selber überrascht von dem Schwall, der uns dann entgegenkam. Also wie gesagt, ich wusste schon, oh yes, das ist ein kleiner Diamant, so ein Rohr, ja, da kann man voll was draus machen. Aber wie das dann eigentlich durch die Decke geschossen ist und vor allem wie viele Politikerinnen und Politiker uns auch beobachtet haben, angerufen haben, sich das angucken wollten, super, super spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann vor allem mit Menschen wie Enak Ferlemann, dem Staatssekretär im Transportministerium, der auch sofort Feuer und Flamme war, selber mit einem Wasserstoffauto seit Jahren fährt oder sich fahren lässt, aber trotzdem, ne? Und der auch sofort Feuer und Flamme war, Olaf Lies, der jetzt Umweltminister und davor Transportminister in Niedersachsen war, die waren sofort da, die haben gesagt, Leute, super. Und wir haben ja dann relativ schnell den Zug dann 2018 auch schon auf die Schiene im Fahrgastverkehr in Niedersachsen geschickt. Und siehe da, es funktioniert. Und dass es vor allem kein Exot ist, sondern es funktioniert wie ein ganz normaler Zug. Und der Unterschied ist, dass es unglaublich leise ist und unglaublich nachhaltig. Und ja, und das ist einfach schön. Also einfach toll, dass in so einer Bahnindustrie, die sonst immer so langsam ist, endlich was passiert. Genau.
Wird diese Erfolgsstory auch woanders fortgeführt oder gibt es jetzt halt diesen einen Zug und das war's? Oder
ja,
geht das weiter? Ja. Darfst du darüber überhaupt reden? Ich weiß vielleicht
Geschäftsreise. Ja, na klar. Also wir haben ja dann auch schon einen Auftrag jetzt unterschrieben. Wie gesagt, wir haben Niedersachsen, jetzt haben wir noch einen Auftrag in Hessen. Da wird demnächst eine Flotte kommen und das wird gerade alles vorbereitet. Also wie gesagt, Deutschland sehr, sehr interessiert. Und man sieht ja jetzt auch, dass der Wettbewerb gemeinsam mit der Deutschen Bahn jetzt sich auch überlegt hat, das Thema anzugehen. Und ich glaube, Das sehen wir auch total positiv. Wettbewerb ist gut fürs Geschäft und endlich passiert mal was. Toll. Ja, und das heißt ja auch, das bestätigt uns ja auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir waren in Österreich mit dem Zug und die ÖBB hat jetzt auch bekannt gegeben, dass sie sehr zufrieden mit dem Test waren. Wir waren in den Niederlanden, gleiches Ergebnis. Und wir haben jetzt mit Alstom den ersten Vertrag in Italien unterschrieben. Da werden jetzt demnächst auch Wasserstoffzüge rollen und auch in Frankreich. Also ich glaube, das Thema nimmt Fahrt auf. Hahaha, Fahrt. und es ist einfach toll. Also ich freue mich, weil es ja vor allem um den Ersatz zu Dieseltriebzügen geht. Ne? Hat die gleiche Reichweite, hat die gleiche Schnelligkeit, gleiche Passagierzahl, dauert genauso schnell im Tanken. Wirklich total Wahnsinn. Ne? Wenn man das mal sieht, Tankstutzen rein, 15 Minuten, Tankstutzen raus. Das ist klasse und das ist vor allem Thema Nachhaltigkeit ja einfach unglaublich. Es gibt einfach null Ausstoß und wenn man das mal sieht, ja, dann kommt oben so ein bisschen Dampf raus. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Dampfzug von früher, wie so eine Dampflokomotive. Und das ist wirklich nur Wasser. Ja, also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
Klingt nach einer super Erfolgsfall. Glaubst du, dass der Innovationszyklus, der quasi ein Stück weit damit eingeleitet worden ist und dann vielleicht auch jetzt Wettbewerber kommen, dass sich das nochmal beschleunigt, auch in eurer Industrie? Du hast ja vorhin auch ein bisschen erzählt von irren Konzepten in der Digitalisierung. Bewegt sich da im Eisenbahnhimmel was?
Ich glaube ja. Ich hoffe es auch. Also ich hoffe auch, dass dadurch, dass das Thema jetzt anzieht in der Welt wieder, vor allem getrieben von Europa. Aber wer weiß, wenn wir nach Amerika gucken, Obama war auch ein großer Zugfreund. Als er dann weg war, kann man sich vorstellen, ist das Thema leider nicht so richtig gewachsen. Das könnte ja jetzt auch wieder der Fall sein. Aber ich glaube, alleine auch dadurch, was wir jetzt auch schon so ein bisschen, oder dieses leichte Gewabere jetzt, Thema Wasserstoff, Thema automatisiertes Fahren, da haben wir jetzt ja auch ein Projekt in Braunschweig in der Region, dass wir wirklich die ersten Regionalzüge weltweit automatisiert auf die Schiene schicken wollen im Fahrgastverkehr. Und ich denke, dadurch getrieben merkt ja jetzt auch die Eisenbahnindustrie selber oder sieht sich auch selber mit neuen Augen, ach guck mal, das ist ja eigentlich, ja doch, das geht ja und das funktioniert ja und lasst uns doch mal mehr trauen. Und manchmal frage ich mich, ob das manchmal auch kommunikationsgetrieben ist. Meine Hoffnung, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, ja, dass wir auch unseren kleinen Teil dazu beigetragen haben, dass die Geschäftsführerinnen und Führer von den Eisenbahnunternehmen das jetzt auch so ein bisschen betrachten und sehen. Ja, aber ich hoffe ja. Also ich würde die Frage auf jeden Fall mit ja beantworten.
Siehst du neue Konzepte, die da aufkommen? Ich meine, aus deiner Warte, entstehen neue Mobilitätskonzepte gerade, die dann auch nachhaltiger sind, die Schiene noch mehr nehmen? Oder ist es noch viel zu festgefahren? Also ich habe irgendwann mal schon irgendwann gelernt, dass der Fahrplan in Österreich 7 Jahre braucht, bis man den ändert. Es dauert, umzubauen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Hat mir nur mal einer erzählt. Das fand ich schon heftig, wenn das wirklich so ist.
Ja, also wir haben natürlich, es gibt natürlich gewisse Strukturen. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt, den wir in der gesamten Eisenbahnbranche brauchen, ist Europa. Ja, also erstmal müssen wir die Eisenbahnbranche mal europäisch sehen, also wirklich einen ganzen Bereich sehen und nicht nur dieses länderspezifische. Da geht es auch darum, wenn du heute nach, keine Ahnung, Paris fahren willst von Berlin, ja, wieso geht das nicht? Wieso kannst du nicht in 4 Stunden den Zug nehmen und bist dann da? Und wieso ist das so ein Drama? Ein Drama, die Strecken zu bauen, ein Drama, dass wir die gleichen Signale in ganz Europa, gleiche Signaltechnik etc. Das fängt zwar jetzt alles an, aber das hat ewig gedauert, ja, 30 Jahre, bis wir mal zu einem Standard da gekommen sind, der jetzt endlich langsam umgesetzt wird. Und da müssen wir schneller werden. Und ich denke, dass wir das auch besser verkaufen müssen. Weil gerade Thema Wasserstoff, wie gesagt, Thema automatisiertes Fahren, das sind Themen, die sich erstmal leicht verkaufen lassen, weil das versteht auch jeder. Und jetzt ist es, glaube ich, auch die Aufgabe der Kommunikationsabteilung, andere Dinge auch noch verständlich zu machen, wie zum Beispiel die digitalen Themen. Denn wenn ich dir sage Signaltechnik, dann stehst du ja auch erstmal und sagst, was meint die jetzt? Wovon spricht die? Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen damit zusammenhängt.
Na, jeder, der merkt, der ein Spielzeugeisenbahn hat, weiß, da gab es so ein Signal, das ging rauf und runter. Ne? Das war noch analog. Die gibt es bestimmt, glaube ich, immer noch wahrscheinlich irgendwo. Ja. Aber sag mal noch einen Satz, du hast viel von Europa gesprochen, aber in meiner Wahrnehmung ist Asien in vielen Dingen einfach voraus, was so passiert. Hast du da auch einen Eindruck, den du mit uns teilen kannst? Oder ja. Ist das eher so nicht ja. so euer Thema?
Nee, doch, natürlich. Also wir sind ja weltweit tätig jetzt. Wir sind zurzeit in 60 Ländern, demnächst in 70 Ländern unterwegs. Also da Indien ist super spannend, finde ich. Indien, die übrigens jetzt den europäischen Signaltechnikstandard übernehmen, weil ist und die extrem viel jetzt in die Bahnindustrie investieren. Also da sehe ich viel, das passiert. Und China ist natürlich auch ein spannender Markt, an dem man leider schwieriger rankommt von außen. Trotzdem sind wir da auch alle drin. Und wenn man sich da den Vergleich anguckt zu dem, was wir machen, ja, also da das hatte mein ehemaliger Chef so schön erklärt, der meinte, er war schon mal in einem chinesischen Werk und wenn wir bei uns vorstellen, uns ja, da stehen so 5 ICEs nebeneinander in so einem Werk, ja, in so einer Halle, dann stehen da halt einfach mal so 100. So, das ist halt dann so der Größenunterschied, ist halt Wahnsinn. Das wäre so ein bisschen der Input von den asiatischen Märkten und und ich denke, da kann man sich auch was von abgucken, auf jeden Fall.
Ja, die haben ja viel mehr Masse zu bewegen. Ja. Also, ich meine, die haben ja viel mehr Städte mit 10 Millionen Anwohnern. Ich sage, oh,
ja, teilweise habe ich. Genau, und teilweise ganz kurz, um dich nochmal zu unterbrechen, sorry dafür, ist so ein bisschen das Thema auch, ich habe das Gefühl, dass da auch schneller alles umgesetzt wird. Ne? Also du hast, wie gesagt, eben noch kurz gesagt, was war das, 7 Jahre in Österreich? Ja, wir haben in Deutschland halt ein Eisenbahnbundesamt und das dauert halt dann auch. Und das sind halt auch, die muss man auch alle mit auf diese Reise nehmen. Thema Wasserstoff, da mussten wir die oder haben wir die auch von Anfang an mitgenommen, weil wir wissen, wie wichtig das ist. Denn Deutschland ist ja dann zum Beispiel auch so ein Land, das extrem viele Regeln hat. Und da sind wir sehr regelkonform, das ist auch gut. Ich finde, das muss gar nicht schlecht sein, ne? Aber dadurch dauert halt auch alles manchmal eben auch so seine Zeit. Ja, und ich glaube, manchmal in so asiatischen Ländern habe ich das Gefühl, da ist dann irgendwie so, wir machen das jetzt. Okay, wir machen das jetzt, ja.
Also es könnte tatsächlich sein, dass die uns auch in der Technologie dann voran sind und vielleicht Digitaltechnik sogar auch schneller umsetzen werden.
Ja, umsetzen ja, aber sie brauchen uns. Also es ist schon so, und das darf man auch nicht vergessen, also die europäischen Bahnplayer, wir sind schon eigentlich die mit dem Know-how. Und das wird sich auch, glaube ich, erstmal nicht ändern. Nichtsdestotrotz, wir haben auch ein tolles Werk in Indien. Und wäre nicht Corona, wäre ich schon da gewesen. Sehr traurig. Und Indien entwickelt sich wirklich gerade unglaublich. Ich habe viel mit unseren indischen Kolleginnen und Kollegen zu tun. Und ich habe das Gefühl, dass es war für mich immer ein Land, das ich gar nicht so richtig auf der Platte hatte. Und vor allem, man hatte so seine Vorurteile vielleicht auch, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Und da jetzt zu merken, was da für Menschen, für gut ausgebildete Menschen mittlerweile sind, war für mich so richtig, musste ich richtig das Brett vor meinem Kopf wegnehmen und wirklich mich neu sortieren und meine Vorurteile mal kurz hinterfragen. Also da passiert extrem viel gerade.
Spannend, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt auch eher nach China geschaut, nicht nur nach Indien, aber es macht irgendwie Sinn. Es ist ja auch eine Milliarde Menschen, die müssen ja auch von A nach B kommen. Ich würde gerne mal das Thema Nachhaltigkeit kurz streifen, weil du ja auch erwähnt hast, euer CEO ist ja anscheinend ein Fan von Nachhaltigkeit und ein bisschen Klimaneutralität und Aufpassen auf die Umwelt. Was hat denn das für einen Effekt für euch mit Alstom? Wo wollt ihr denn hin? Was wollt ihr denn verändern? Wo geht es denn hin in eurer aus eurer Sicht?
Ja, also ich glaube, also unser CEO Henri Poppa-Lafarge ist da wirklich grandios. Also ich muss immer so eine Situation, das war jetzt Anfang dieses Jahres, da hatte er eine Ansprache gehalten für alle in Paris im Headquarter. Und also Kommunikation, unser Event-Team hatte alles schön vorbereitet, ihm noch so ein Wasserglas dahingestellt. Das war halt allerdings ein Plastikbecher. Und Henri kommt an, geht auf die Bühne, sieht diesen Plastikbecher, guckt unser Events-Team, unsere Kollegin an, so geht nochmal zu seinem Rucksack. Also wie gesagt, er ist halt auch wirklich echt coole Socke. Er geht nochmal zu seinem Rucksack und holt seine nachhaltige Flasche raus, ja, seine wirklich Glaswasserflasche, diese mehrfach verwendbaren, die gerade auch Inseln mit dem, egal. Und jedenfalls und holt die sich aus und füllt da das Wasser rein und stellt die sich hin, stellt sich dann hin und fängt dann an zu reden. Also das war richtig so, so ein Zeichen von on top, wo man echt nur da steht und sagt, Mann, cool. Also, und das haben wir als Kommunikationsabteilung ihm nicht mal gesagt. Ja, und das macht was, glaube ich, mit all unseren Mitarbeitenden. Also das ist erstmal, das geht einem ja dann richtig in die DNA ein als Firma und in die Kultur. Das ist natürlich perfekt. Und das ist so ein bisschen dann auch das natürlich Nachhaltigkeit, wo dann das ganze Unternehmen hingeht. Also unsere Züge sind mittlerweile, glaube ich, zu 95% oder 96% recycelbar. Das ist auch Unternehmensvorgabe. Es geht auch nichts mehr darunter. Wir dürfen auch keine Goodies mehr verteilen, die irgendwie einen zu weiten Weg haben, zum Beispiel aus China. Manchmal doof, weil ich dann keine, ja, weil dann manchmal eben auch so USB-Stecker oder sowas rausfallen. Bisschen blöd. Aber es darf nur noch komplett nachhaltig sein. Und das zieht sich natürlich von diesen Ebenen bis hin zu den Zügen fort, wie gesagt. Und ich denke, die Richtung, in die wir gehen, ist klar, dass wir witzigerweise auch nicht mehr von uns als Zugunternehmen sprechen. Wir sprechen von uns als Mobilitätsunternehmen. Und wir haben ja mittlerweile auch Firmen wie EasyMile, das sind kleine selbstfahrende Automobile, weiß ich gar nicht, ob man das dazu sagen kann, und Geschichten in unserem Portfolio. Wir haben einen Elektrobus auch im Portfolio. Und da verändert sich unser Unternehmen anscheinend schon. Also das kann man ja auch nur beobachten und das finde ich auch mega spannend. Und vor allem finde ich es spannend, wenn man sich dann überlegt, dass es mal ein Gesamtkonzept anbietet. Wie kommst du, Boris, von deiner Haustür zu deinem Zielort, am besten komplett nachhaltig, vielleicht mit mehr als einem Verkehrsmittel? Aber wie schaffen wir es, dass du sozusagen den entspanntesten Flow hast, ohne das Gefühl zu haben, dass dir das schwerfällt oder dass du auf was warten musst? Das ist ja so ein bisschen noch das einzige, die einzige Herausforderung von Zügen Stand heute ist das Thema Warten.